Was hat Black Lives Matter mit den Palästinensern zu tun? An einem Tag, an dem in den USA auf einer Black Lives Matter-Demonstration ein Mann erschossen wurde, richteten sich 11 von 12 Tweets des britischen Ablegers gegen Israel. Von Thomas von der Ostensacken. Wer am Sonntag einen Blick auf den britischen Twitter-Account von Black Lives Matter, BLM, geworfen hat, konnte sich des Eindrucks nicht erwehren, dass ganz offensichtlich Zionismus, die angekündigte Ausweitung israelischer Souveränität auf Teilen der Westbank und Solidarität mit Palästina zu den wichtigsten Angelegenheiten dieser Bewegung gehören. 11 von 12 Tweets galten diesem Thema und das ausgerechnet an einem Tag, an dem in den USA bei einer Black Lives Matter-Demonstration ein Mann erschossen wurde. Auf @BlackLivesMattersUK erklärt man sich derweil solidarisch mit den Boykottforderungen der BDS-Bewegung und erklärt unter anderem: Während Israel mit der Annexion des Westjordanlandes voranschreitet und die britische Mainstream-Politik geknebelt und an ihrem Recht gehindert wird, den Zionismus und die kolonialen Bestrebungen der israelischen Siedler zu kritisieren, stehen wir laut und deutlich neben unseren palästinensischen Genossen. Freiheit für Palästina. Nun drängt sich, stellte man sich ein wenig naiv, eigentlich die Frage auf, was genau hat die Black Lives Matter-Bewegung eigentlich mit den Palästinensern zu schaffen? Sind die etwa von schwarzer Hautfarbe? Geht es nicht eigentlich bei dieser Bewegung gar nicht um außenpolitische Fragen, sondern um die Gleichbehandlung von afroamerikanischen Bürgern der USA und gegen Rassismus auch in anderen westlichen Ländern, die offiziell erklären, alle ihre Bürger seien frei und gleich? Selektive Wahrnehmung. Selbstverständlich hat jede und jeder, der sich für dieses wichtige und äußerst unterstützenswerte Anliegen einsetzt, jedes nur denkbare Recht, auch gegen Unterdrückung und Rassismus in anderen Teilen der Welt zu protestieren. Aber wäre es bei dem Namen dann nicht naheliegender, sich weltweit für Menschen einzusetzen, die aufgrund ihrer schwarzen Hautfarbe unterdrückt werden? Gibt es deren nicht genug, etwa auch im Nahen Osten und Nordafrika? Man denke nur an die systematische Diskriminierung von Schwarzen in Mauretanien, die dort nicht einmal als Bürger zweiter Klasse gelten und über deren elendes Leben etwa der britische Guardian, sicher ein Blatt, dem nur schwerlich Sympathie für Israels Siedlungspolitik vorgeworfen werden kann, regelmäßig berichtet. Wie wäre es mit einem Solidaritätsappell mehr der dortigen BLM-Bewegung, die sich in den letzten Wochen formiert hat? Wäre es nicht ebenfalls naheliegender, die Verbrechen an Flüchtlingen aus dem subsaharischen Afrika in Libyen zu thematisieren, die unfassbare Qualen durchleiden und als Sklaven verkauft werden, nur weil sie dunkle Hautfarbe haben? Es liegt mir fern, einer Bewegung, die eigentlich auf Gleichbehandlung zielt, vorzuwerfen, sie kümmere sich nicht um das Leid anderer in fernen Ländern. Zu Recht aber muss man BLMUK fragen, wieso sich bei ihnen, wenn ihnen Unterdrückte anderswo am Hersen liegen, nichts über Versklaver-Jesidinnen im Irak findet, und sie sich, wenn überhaupt, gerade noch dazu durchringen, immerhin auf das Schicksal der Uiguren in China zu verweisen? Offenes Geheimnis. Keineswegs gilt diese Kritik für alle BLM-Aktivisten, denn in den USA mehren sich längst die Stimmen, die fordern, dass rassistische Diskriminierung von Schwarzen auch in den Ländern der sogenannten Dritten und auch der arabischen Welt thematisiert werden müsse. Manisch besessen scheinen dagegen ihre britischen Counterparts mit Palästina und den Palästinensern. Nur erneut, was eigentlich hat Palästina mit BLM zu tun? Sicher auch in den Palästinensergebieten leben einige sogenannte Afro-Palästinenser, Nachfahren ehemaliger Sklaven, die auch heute noch mannigfaltigen Diskriminierungen durch andere Araber ausgesetzt sind. Ihnen geht es dabei wenig besser als anderen schwarzen Arabern in der Region. Immerhin hat der Tod von George Floyd dazu geführt, dass offen wie selten zuvor in arabischen Medien über den in der Region grassierenden Rassismus geredet wird. Yasmin El-Geresse nennt ihn ein offenes Geheimnis und schreibt: Rassismus gegen Schwarze ist in den arabischen Ländern tief verwurzelt und nimmt viele Formen an, vom schrecklichen Menschenhandel afrikanischer Migranten in Libyen über die Ausweitung, die Förderung weißer Schönheitsstandards bis hin zum umgangssprachlichen Gebrauch des arabischen Wortes für Sklave und zur täglichen Mikroaggression. All dies spielt sich vor dem Hintergrund unangebrachter und geschmackloser Botschaften in der Medien ab, die in der arabischen Welt Widerhall finden, wo das Wort Schwarzkopf üblicherweise dazu benutzt wird, billige Lacher über erniedrigende Stereotype und Vorurteile zu generieren. Viel zu wird dem das Gespräch über Rassismus gegen Schwarze mit Verleugnung und Abwehrhaltung begegnet. Diese Kultur des Schweigens ist symptomatisch für ein mangelndes Bewusstsein für die aufgeladene und komplizierte Geschichte der Sklaverei, des Rassismus und der Folgen der rassistischen Bigotterie. In den letzten Wochen erschienen nicht nur unzählige ähnliche Artikel, die sich auch kritisch mit dem arabischen Sklavenhandel auseinandersetzten, und in verschiedenen Städten der Region fanden sogar mehrere Demonstrationen statt, die sich ausdrücklich gegen einheimischen Rassismus und nicht nur gegen den in den USA richteten. Das offene Geheimnis sollten eigentlich auch BLM-Aktivisten kennen: Black Life zählt in der arabischen Welt nicht nur nicht viel, die meisten Araber fühlten sich zutiefst beleidigt, würde man sie mit etwa als People of Color mit Menschen aus dem subsaharischen Afrika gleichstellen. Wenig Spaß hätte, wer Ähnliches auch mit bester antirassistischer Motivation versuchte. Ähnlich wie die Mehrheit der Türken und Perser empfinden sich Araber gerne als den Schwarzen überlegen, und viele blicken stolz auf ihre imperiale Vergangenheit zurück. Rassismus ist nämlich keineswegs ein Alleinstellungsmerkmal westlicher Gesellschaften. Israelis als Weiße, Palästinenser als Schwarze. Sicher, der Islam verspricht, dass alle Gläubigen gleich behandelt werden und Hautfarbe keine Rolle spiele, nur ruft BLMUK auch nicht zur Solidarität mit palästinensischen Muslimen auf, sondern spricht von palästinensischen Genossen, mit denen kaum alleine die wenigen dunkelhäutigen Palästinenser gemeint sein dürfen. Kurzum, es geht nicht um Hautfarbe, sondern um ein ebenso einfaches wie falsches Bild: Israel wird als das weiße, koloniale Regime imaginiert, das die als schwarz imaginierten Eingeborenen unterdrücke. Zionismus wird so zur Chiffre eines vermeintlich rassistischen Unterdrückungsregimes, das nicht nur mit Apartheid gleichgesetzt wird, sondern nun auch mit White Supremacy und Kolonialismus. Man kann sich die Zeit sparen, erneut zu erklären, warum es sich bei der jüdischen Besiedlung Palästinas nicht um Kolonialismus handelte, in Israel kein Apartheid-Regime herrscht und jeder völkerrechtlich zwischen Schwarzen in den USA und Palästinensern nur einem Ziel dient: der Delegitimierung Israels. Das wäre ein ebenso hoffnungs- wie sinnloses Unterfangen, denn denen, die dies seit Jahrzehnten mit ermüdender Monotonie behaupten, geht es nicht um Argumente oder Aufklärung, sondern um ihren antizionistischen bzw. antisemitischen Kampf, den sie, wo immer man sie lässt, mit erstaunlicher Ausdauer führen. Wo sie können, versuchen sie seit den 60er Jahren noch jede politische Bewegung, die sich irgendwie links verortet, zu hijacken. Nur zu gerne lassen von Friedens über Umwelt, Menschenrechts bis zu Black Lives Matter sich diese Bewegungen vereinnahmen, und nur äußerst selten hört man kritische Stimmen, die sich dagegen verwehren. Es gehört zu der größten Tragödie, und ist wichtiger Teil auch ihres historischen Scheiterns, dass die sogenannte Neue Linke, die sich nach 1968 bildete, seit ihren Gründungszeiten von diesem antizionistischen Antisemitismus durchdrängt ist. Und auch die BLM-Bewegung reiht sich seit ihrer Gründung 2016 in diese unselige Tradition ein, sah sie sich doch damals genötigt, in ihrem ersten Manifest den angeblichen Genozid Israels anzuprangern. Umgehend kam berechtigte Kritik von jüdischen Organisationen, die sich seit jeher den Kampf um Bürgerrechte in den USA verschrieben hatten. Seitens der Anti-Defamation League, ADL, hieß es damals: Wir weisen die im Dokument geäußerte Kritik an den Vereinigten Staaten und Israel als Komplizen beim Völkermord am palästinensischen Volk kategorisch zurück. Die jüdische Gemeinde weiß nur allzu gut, was ein Völkermord ist. Wie auch immer man zum Verhältnis zwischen Israel, seinen palästinensischen Bürgern und den Einwohnern des Westjordanlandes und des Gazastreifens stehen mag, es ist abstoßend und völlig unzutreffend, Israels Politik als Völkermord zu bezeichnen. Und die Plattform ignoriert völlig die Aufwiegelung und Gewalt, die von einigen Palästinensern gegen Israelis verübt wird, einschließlich des Terrors innerhalb des Landes und der Raketenangriffe, die von Gaza aus gestartet werden. Leider sind diese Phänomene nicht neu, sondern stellen Herausforderungen dar, mit denen der jüdische Staat seit seiner Gründung vor mehr als einem halben Jahrhundert konfrontiert ist. Eindeutige Motivation. Leider scheint diese Kritik nicht erhört worden sein, wenn BLMUK heute so klingt wie eine x-beliebige linke britische Palästina-Gruppe, dann bleibt einem so richtig und sy-empathisch das ursprüngliche Anliegen auch wahr und immer noch ist nichts anderes über ich, als sich von entsprechenden Demonstrationen fernzuhalten. Und wie so oft zuvor, wenn Bewegungen sich in antisionistische verwandeln, sind die Folgen absehbar, weder ist damit dem Anliegen schwarzer US-Bürger oder denen anderer westlicher Staaten gedient, noch hilft es, das Leben irgendeines Palästinensers in Westbank, Gazastreifen oder einem Flüchtlingslager in den arabischen Nachbarstaaten zu verbessern. Die Motivation nämlich spricht einmal mehr deutlich aus jedem Tweet vom Sonntag, es geht um die Zerstörung und den Hass auf einen jüdischen Staat, mit dessen Existenz die Aktivisten sich nicht abfinden können. Es ist dies die Agenda eines Teils der westlichen Linken, die leider weiter in unzähligen Medien weiter über die Hegemonie verfügt. Umso ermutigender, dass die, in deren Namen da gesprochen wird, offenbar immer weniger die Lust verspüren, als pure Objekte zur Verfügung zu stehen, weder in den schwarzen Siedlungen amerikanischer Städte noch in der Westbank und dem Gazastreifen oder der restlichen arabischen Welt scheinen derartige Twitter-Gewitter mehr auf allzu große Resonanz zu stoßen.